Wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Ganze Heere von Spezialisten, von Experten und Wissenschaftlern denken darüber nach, über Familie. Es gibt natürlich auch ein eigenes Ministerium für den Bereich Familie, Familienministerium. Und indem man das Thema mit einem eigenen Ministerium ausstattet und ganz weit oben ansiedelt sozusagen in der Politik, möchte man deutlich machen, dieses Thema ist wichtig, dieses Thema ist bedeutsam für unsere Gesellschaft. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Christen über das Thema Familie nachdenken, dann fangen wir viel höher oben an. Das Thema Familie ist bei Gott ganz oben angesiedelt. Viel höher als bei einem Ministerium. Und zwar ist das Thema Familie in Gottes eigenem Wesen verankert und angesiedelt. Wenn wir über Familie nachdenken, müssen wir verstehen, dass dieses Thema ganz, ganz oben rangiert, in der Werteskala, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Es ist sogar so wichtig für uns und für diese Schöpfung, weil es Gottes eigenes Wesen widerspiegelt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, gleich auf den ersten Seiten, als von der Erschaffung des Menschen berichtet wird, lesen wir Folgendes. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Das, was Gott schafft, ist ein Ausdruck seines Wesens. Das, was Gott da ins Leben ruft, das trägt seinen eigenen Stempel. Das bringt etwas zum Ausdruck von dem, wer Gott ist. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel und so weiter. Und dann heißt es in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Wir lernen aus der Bibel, dass Gott in sich selbst Gemeinschaft ist. Gott ist ein Gott, der in sich Gemeinschaft ist. Wir reden vom dreieinen Gott, von der Trinität, von der Dreieinigkeit. Und das meint nichts anderes, dass Gott in sich selbst sozial ist. Dass er ein Gott ist, der in sich selbst Beziehung lebt, liebevolle Beziehung. Gott ist Liebe seinem Wesen nach und Liebe möchte sich verschenken. Und Gott, als der Liebe ist, verschenkt sich in liebender Gemeinschaft in sich selbst. Ein unglaubliches Faszinosum, ein Geheimnis, das wir nie ganz durchdringen. Und dieses Mysterium bildet sich ab in seiner Schöpfung. Gott, der in sich Gemeinschaft ist, der Liebe ist und Liebe möchte sich verschenken, immer. Liebe möchte sich immer verschenken an jemand anderen. Dieser Gott schafft Menschen, die ihm gleich, die ihm ähnlich sind. Und er schafft Menschen in Gemeinschaft. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Und Gott schafft nicht 6 oder 7 Millionen Klone, sondern er schafft verschiedene Menschen die Polarität von Mann und Frau. Gott liebt die Verschiedenheit. Und Gottes Idee und Gottes Vision, Gottes Plan für die Menschen ist, dass diese spannungsvolle Einheit von Mann und Frau etwas zum Ausdruck bringt vom Geheimnis Gottes. Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Gott liebt die Verschiedenheit. Er schafft auch keine Männerhorde oder keinen Frauenkreis, sondern er schafft Männer und Frauen mit dem Ziel, dass Mann und Frau in einer Einheit zusammenfinden und zusammenwachsen. Und dann heißt es in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Gott, der sich selbst verschenkt in Liebe, der sich selbst verströmt in Liebe, zunächst in sich selbst, in seiner innertrinitarischen Gemeinschaft, dann aber, indem er die Schöpfung ins Leben ruft, dieser Gott legt nun seinen Segen auf diese Gemeinschaft von Mann und Frau. Und das bedeutet in diesem Kontext zunächst einmal, dass Mann und Frau befähigt werden, selber Leben zu schenken. Also das, was Gott schenkt, weiterzugeben und weiterzuschenken. Segen bedeutet in diesem Kontext zunächst einfach befähigt und bevollmächtigt werden, Leben weiterzuschenken. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft leben wir in einer Zeit, wo wir den Respekt und die Ehrfurcht vor diesem Geheimnis oft verloren haben. Simone de Beauvoir, eine der Gründungsgestalten des modernen Feminismus, hat vom menschlichen Fötus, also dem ungeborenen Leben, gesprochen als einem Parasiten. Also quasi einem lebensfeindlichen Tumor, der sich Platz schafft im Bauch der Mutter. Etwas, das man eigentlich abstoßen muss, etwas, das einen nicht fragt und Kraft wegnimmt, ein Störfaktor. Und selbstverständlich habe die Frau dann das Recht, mit diesem Störfaktor so umzugehen, wie sie das selbst entscheiden möchte. Wie weit sind wir heute entfernt von dieser Vision Gottes, dass es ein Segen ist, Leben weiterschenken zu dürfen und Leben weitergeben zu können. Seid fruchtbar und mehret euch. Und dieser Segen ist zunächst einmal gebunden an diese Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist der Wille Gottes für das menschliche Zusammenleben. Die Ehe, die Familie ist der Ort, den Gott segnet. Diese Gemeinschaft, diese verbindliche Gemeinschaft von Mann und Frau ist der Ort, den Gott vor allem segnet in seiner Schöpfung. Ich weiß, dass ich heute und auch das nächste Mal, wenn ich nochmal von einem anderen Aspekt über Familie sprechen werde ich einiges sagen, das nicht so politisch Mainstream-mäßig ist. Aber es ist einfach das Bild, das Gott uns zeigt in seinem Wort. Und wir tun gut daran, das einfach auch mal wieder zu hören und zur Kenntnis zu nehmen. Lasst uns noch kurz einen anderen Text anschauen aus dem ersten Buch Mose. Aus dem zweiten Kapitel. Da sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und er nahm aus dem Ackerboden Tiere und so weiter. Und dann heißt es, dass er den Menschen gebildet hat, die Tiere zu ihm führt. Und der Mensch, Adam, findet niemand, der ihm entspricht. Der Mensch ist ein Wesen, das auf Sozialität angelegt ist, auf Gemeinschaft. Der Mensch ist nicht geschaffen, um allein zu sein. Er braucht Gemeinschaft. Menschen ohne Gemeinschaft gehen kaputt. Menschen ohne Anbindung an enge Beziehungen verkümmern. Dann heißt es in Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, als er dann aufwacht, das endlich entspricht mir. Das ist endlich das, was ich gesucht habe. Das ist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das kann man in deutschen Übersetzungen nicht wiedergeben. Da ist ein Wortspiel im Hebräischen. Ish ist der Mann, Isha ist die Frau. Da merkt man schon im Wort eine Ähnlichkeit. Gleich und doch verschieden. Gleich und doch verschieden. Ish und Isha. Vers 24, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Mann und Frau gehen eine Bindung ein. Sie verlassen ihre Familienbindung, aus der sie kommen, und gehen eine neue soziale Bindung ein. Gründen eine Familie, eine lebenslängliche, verbindliche Gemeinschaft, die auf Treue angelegt ist. Das ist Gottes Bild von Familie. Und in diese sichere Gemeinschaft, in diese sicher gebundene Gemeinschaft, schenkt Gott dann neues Leben. Also diese beiden Texte gehören zusammen, Genesis 1, Genesis 2, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der Ort der Geborgenheit. Kinder brauchen diesen sicheren Ort der Geborgenheit. Kinder brauchen, um aufwachsen zu können, eine stabile Beziehung, in der sie beheimatet sind. Und das sagen jetzt nicht konservative Katholiken oder ultrafromme Evangelikale, das sagt uns heute vor allem die Bindungsforschung und die Hirnforschung. Man kann das direkt an der Gehirnentwicklung von Kleinkindern ablesen, was passiert, wenn da Stress ist in der frühkindlichen Phase. Das bildet sich direkt ab in massiven Störungen im Gehirnwachstum. Wenn da Unsicherheit da ist, wechselnde Bezugspersonen, Streit in der Familie, Zerbrechen der Kernfamilie und diese Dinge alle. Das sind gar keine konservativen Schauermärchen, die da noch ewig gestrige irgendwie noch aufrechterhalten wollen. Das ist ein Stück weit das, was uns heute auch die Forschung sagen würde, wenn man das nur auch zur Kenntnis nehmen möchte. Und deshalb habe ich zunächst einmal formuliert, Familie, ein Ort des Segens. Ausrufezeichen. Das ist das, was sich Gott mit seiner Schöpfung gewünscht hat. Dass das so sein Wesen abbildet. Familie, so wie es Georg Ruhr vorhin gesagt hat, als Ort der Geborgenheit, der Sicherheit. Wo Menschen auf Gedeih und Verderb zusammenhalten. Wo man sein darf, wo man auch mit seinen Schwächen zu Hause sein darf. Wo man sich auffängt, wo man sich trägt, wo man Dinge ausprobieren und lernen darf, wo man Fehler machen darf, ohne Angst haben zu müssen, am nächsten Tag auf der Straße zu sitzen oder kein Essen zu kriegen. Familie, ein Ort des Segens. Ausrufezeichen. Aber wisst ihr, was mir an der Bibel so gut gefällt, ist, es ist ein zutiefst realistisches Buch. Und wir lesen gerade auf den ersten Seiten der Bibel, dass das mit der Familie von Anfang an gründlich schief läuft. Von Anfang an läuft das gründlich schief. Das wundert mich auch überhaupt nicht, wenn Familie diese Vision von Gott ist. wo er seinen guten Willen verkörpert und abbildet, dann ist Familie auch ein Angriffsziel des Bösen. Wer die Familie zerstört, vergreift sich immer auch an Gott und Gottes Plan für seine Schöpfung. Und wir sehen das gleich auf den allerersten Seiten der Bibel. Ich hatte jetzt Genesis 1 und 2 als Texte. In Genesis 3 lesen wir diese Geschichte, wie die Sünde eingebrochen ist in die Schöpfung. Die Geschichte vom Sündenfall. Und diese Geschichte ist auch eine Geschichte der Destruktion der Ehe, um es mal so zu sagen. Könnt mal diese Geschichte in Genesis 3 unter diesem Aspekt lesen. Genesis 3 ist die Geschichte der Destruktion der Ehe. Das ist nicht nur die Geschichte vom falschen Nachtisch, sondern das ist die Geschichte, wie eine Ehe kaputt geht, wie Misstrauen eintritt. Wenn ihr das mal vergleicht, ja, Genesis 2, Vers 18, was ich euch vorhin gezeigt habe, endlich, Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, dieser Jubel des Adam, und ein paar Verse weiter, die Frau, die du mir gegeben hast. In diesen beiden Sätzen liegen Himmel und Hölle. Himmel und Hölle. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Das ist ein tiefer Zerbruch, der da stattfindet. Vielleicht sogar ein Ehebruch. Der Ehebruch beginnt ja nicht erst dann, wenn Menschen sich sexuell untreu werden, sondern wenn sie sich verraten, wenn sie sich alleine lassen, wenn sie sich die Schuld zuschieben, wenn man sich gegenseitig den schwarzen Peter in der Ehe zuschiebt. Das ist ja auch eine Form von Destruktion, von Beziehungsstörung. Und genau das erleben wir gleich zu Beginn der Schöpfung. Misstrauen, Verrat, Einsamkeit. Wir werden das Thema Single noch einmal von unterschiedlichen Aspekten in diesen 40 Tagen auch berücksichtigen. Auch an alle die jetzt nicht in einer Familie drin sind. Wir versuchen da eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Aber an der Stelle ein kurzer Exkurs nur an die Singles. Wenn ihr wollt, könntet ihr Genesis 3, also diese Geschichte vom Sündenfall, auch als ein ungewolltes Trostwort an Singles lesen. Man ist nie einsamer als zu zweit. Und die Formen von Einsamkeit und Verlassenheit und von Verletzungen, die wir uns gegenseitig in unseren Beziehungen, in unseren Ehen zufügen, stärkere Verletzungen gibt's eigentlich gar nicht. Ihr merkt, wie realistisch die Bibel ist. Und wer weiß, wie es in Genesis 4 weitergeht? Genesis 4 ist die Geschichte von mein Bagger, nein, mein Bagger, mein Handy, nein, mein Handy. Nein, nein. So konstruktiv haben die nicht gestritten. Kain und Abel. Die beiden ersten Brüder der Menschheitsgeschichte. Der Kain, der hat den Abel totgeschlagen. Das ist ein Brudermord. Mord in der Familie. In der ersten Familie, die es gab. Mord. Entschuldigung. Also, ich hoffe, ich kann euch vermitteln, dass es sich lohnt, die Bibel zu lesen. Ein realistischeres Buch gibt es gar nicht. Und jetzt merkt ihr spätestens an dem Punkt, warum ich hinter das Thema Familie, ein Ort des Segens, nicht nur ein Ausrufezeichen gemacht habe, sondern auch ein Fragezeichen. Familie? Ein Ort des Segens? Familien zerbrechen. Familien scheitern. Ehen vereinsamen, verelenden. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Und die Bibel tut auch überhaupt nicht so, als ob wir in einer heilen Welt leben. Familie kann ein Ort tiefer Verletzungen und tiefer Einsamkeit sein. Wie geht es weiter? Weiter in der Bibel, in der Familiengeschichte der Bibel geht es so, dass Gott aber seine ursprüngliche Ordnung aufrecht erhält. Da geht es drunter und drüber. Könnt ihr alles nachlesen, lest mal die ersten 11 Kapitel, ersten 12 Kapitel der Bibel. Da geht es drunter und drüber, wirklich in alle Richtungen. Bis dahin, kurz vor der Sintflut, Kapitel 6 wird geschildert, dass es eine Gesellschaft war, wo eigentlich jeder mit jedem Sex hatte und so. Also quasi so ein Spiegelbild von modernen Visionen von Gesellschaft, die wir heute so haben. Aber dass Gott festhält an diesem ursprünglichen Segensmodell der Familie. Auch Adam und Eva kriegen wieder ein Kind. Gott löst jetzt nicht seine ursprüngliche Vision auf. Er schafft die Familie nicht ab. Sein Konzept ist es, immer wieder neu anzufangen in Familien und mit Familien. Das ist Gottes Konzept. Es ist die Familie von Noah, die da vor allem zu nennen ist, und ab Kapitel 12 dann vor allem die Familie von Abraham. Also Gott sagt, hey, ich habe das noch nicht aufgegeben mit der Familie. Was ich einmal gesegnet habe und einmal für gut befunden habe, das ist auch gut, das bleibt auch gut. Ich mache mit der Familie weiter. Ich fange immer wieder neu an mit Familie. Und wenn ihr Genesis 12 lest, diese Berufungsgeschichte von Abraham, dann ist das fast so wie eine Schöpfungsgeschichte reloaded. Eine neue Schöpfungsgeschichte mitten in der alten. Er sagt nämlich zu Abraham, geh aus deinem Land und nimm deine Sippe mit. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das ursprüngliche Schöpfungsprogramm, das Gott entworfen hatte für seine Schöpfung. Und Abraham gehorcht diesem Gott und folgt ihm. Und es beginnt eine neue Geschichte, die hat auch wieder ihre Brüche und auch wieder ihre Abstürze. Aber Gott fängt neu an. Gott beruft uns immer wieder neu zu einem Neuanfang und gewährt uns auch einen Neuanfang. Und das ist das, wo ich jetzt noch ein paar Gedanken darüber mit euch verbringen möchte. Wie kann das sein? Wie kann das gelingen? Was kann ich tun? Ganz konkret. Denn auch wir, auch ihr, wir leben ja nicht immer in heilen Beziehungen. Ein paar Gedanken noch zum Schluss. Die erste Herausforderung liegt für mich darin, wenn ich mich jetzt an Abraham orientiere, wirklich diesem Gott zu folgen und einen Neuaufbruch zu wagen und zu riskieren. Abraham lässt sich von Gott rufen. Abraham, so heißt es später im Neuen Testament, hat Gott vertraut. Er hat gesagt, wenn du das meinst, wenn du mich segnen möchtest, dann will ich das auch ausprobieren. Und ich möchte uns alle einfach ermutigen, die wir in irgendwelchen familiären Beziehungen und Bindungen leben, dass wir es wagen, wieder neu wagen, uns von Gott herausfordern und herausrufen zu lassen, ihm zu vertrauen. Manchmal scheint es einfacher, alles über Bord zu werfen. Manchmal ist es verlockend zu sagen, jetzt ist Schluss. Das kann manchmal auch sein, dass es ein Scheitern gibt, das unwiderruflich ist. Aber lasst uns das nicht zu früh irgendwie für uns beanspruchen. Lasst uns auf Gott vertrauen, wie dieser Abraham das getan hat. Und vielleicht ist heute Morgen für uns ein Punkt, wo wir sagen, hey Gott, ich will es wieder wagen. Ich will es wieder lernen, im Vertrauen, im Glauben zu leben. Ich möchte ganz neu wieder nach deinem Willen fragen, auch für meine Familie, für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Geschwister, in welchen Beziehungen wir auch drin stecken. Das ist der erste Punkt. Gott glauben, ihm vertrauen, seinen guten Absichten für unser Leben zu vertrauen und uns da herausfordern zu lassen, auch in unseren bestehenden Familien neu anzufangen. Das zweite ist, manchmal kann das ein einsamer Weg sein. Manchmal bist du vielleicht der Einzige, der das tut. Vielleicht bist du die oder der Einzige, der an Gott glaubt. Und auch da möchte ich dir Mut machen, treu zu sein und das durchzuhalten. Gott sieht dich als Einzelnen, als Repräsentanten für deine Familie. Und wenn du Gott vertraust und versuchst, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen, dann wird Gott deine Familie durch dich segnen. Auch wenn du vielleicht über lange Zeit, über lange Strecken der Einzige bist, der das glaubt und der Gott vertraut. Das ist manchmal hart, dann vielleicht ganz allein unterwegs zu sein in so einer Familie, in so einer Ehe. Aber gib nicht einfach auf. Der dritte Punkt ist Hilfe und Therapie oder Seelsorge in Anspruch nehmen. Unsere Welt wird immer komplexer und komplizierter. Dinge, die wir früher selber repariert haben, die müssen wir jetzt zum Fachmann bringen, weil wir es einfach nicht mehr blicken, weil wir die Komplexität der Technik nicht mehr verstehen. Und unsere Beziehungswelt ist auch komplizierter und komplexer geworden. Das ist so. Erziehung ist ein unglaublich komplexes Geschäft heute. Früher war das einfach. Entschuldigung, vielleicht karikiere ich jetzt ein bisschen. Früher hast du einfach den Stock hinter der Türe vorgeholt und dann war die Erziehung einfach da. Und auch Ehe ist schwieriger geworden. Familie in einer mobilen Gesellschaft. Und hey, warum nehmen wir Hilfe in Anspruch in allen möglichen Bereichen, wenn es um Energietechnik geht, um Computertechnik und so, und sind uns zu schade, Hilfe in Anspruch zu nehmen für unsere Familien? Da haben wir immer noch so Scheuklappen, das ist immer noch so ein Tabuthema. Ich kann euch nur sagen, ich habe das selber auch schon als unglaublich befreiend und hilfreich empfunden, in diesem Bereich Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Beratung, jemanden, mit dem man mal Dinge durchsprechen kann. Fragen, hey, wie würdest du das machen? Ich habe keinen Schimmer mehr, ich habe keinen Durchblick mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich möchte uns wirklich ermutigen, in diesem Bereich fortschrittlich zu sein. Und fortschrittlich sind wir dann, wenn wir nicht mehr weiterkommen, einfach auch uns an Fachleute zu wenden. Wir haben ein Seelsorgeteam hier in der Gemeinde. Wir haben ein Seelsorgenetzwerk. Es gibt Berater. Kommt auf uns zu. Das ist überhaupt die normalste Sache der Welt. Was kann ich noch tun? Für meine Familie? Für meine Familie beten und sie segnen. Ich glaube, dass Gott uns wirklich beruft und beauftragt, für unsere Familien zu beten. Und das ist nicht nur Frauenjob. Das ist auch Aufgabe von uns Männern. Dass wir für unsere Ehen, dass wir für unsere Familien beten. Dass wir sie segnen, dass wir Gutes hineinsprechen in ihr Leben. Dass wir sie begleiten mit guten Worten und mit unseren Gebeten. Dass das eine Priorität hat in unserem Leben, für unsere Familien zu beten und sie zu segnen. Und dann noch, letzter Punkt, Vergebung und Versöhnung anstreben, wo wir uns zerstritten oder auseinandergelebt haben. Das kann ich jetzt nicht mehr praktisch machen, aber ich habe nachgeguckt auf unserer Homepage. In unserer Transformationsreihe vom letzten Jahr habe ich 2 Predigten gehalten über das Thema Vergebung. Einmal am 23. März und einmal am 2. Juni 2014. Beim 2. Juni 2014 steht irrtümlich ein anderer Titel. Aber hinter beiden Predigten steckt das Thema Vergebung. Vergebung in Anspruch nehmen selber und Vergebung gewähren. Und ich möchte euch einfach bitten, hört euch die Predigten nochmal an. Das ist so ein Schlüssel auch in unseren Familien. dass wir Vergebung schenken einander und dass wir um Vergebung bitten, dass Versöhnung stattfinden kann in unseren Familien. Hört euch das nochmal an und versucht das einfach mitzunehmen in diese Zeit der 40 Tage und darüber hinaus, damit unsere Familien, egal wie gestört sie im Moment sind, wie gesagt, wir brauchen uns nichts vormachen, aber dass unsere Familien wieder ein Ort werden, wo Gottes Segen seinen Platz hat und strömen und fließen kann. Ich möchte noch beten. Und Herr, wir kommen mit einer ganz großen Hilflosigkeit zu dir, was dieses Thema angeht. Viele von uns müssen einfach sagen, wir kriegen es nicht hin und wir sind oft so weit weg von unseren Idealbildern, die wir uns gemacht haben. Und gerade so sind wir bei dir willkommen. Gerade so. Auch als Versager, als Scheiternde, als Menschen, die ihre Wunden und Verletzungen davontragen. Wir dürfen so zu dir kommen, wie wir sind. Und wir bringen dir unsere Familien. Wir bringen uns selber dir, wo wir vielleicht schon aufgegeben haben, wo wir resigniert haben. Und wir beten um neuen Mut, um neuen Glauben, um neue Hoffnung. Wir beten darum, dass du unsere Familien erneuerst und dass du uns dazu gebrauchst. Wir beten darum, dass wir unsere Berufung erkennen, wozu du uns berufen hast, als Männer und als Frauen. Und wir beten darum, dass du Heilungsströme fließen lässt in unsere Familien. Wir beten darum, dass die 40 Tage, auch die Gespräche in den Kleingruppen einfach Orte sind, wo wir uns neu orientieren können und auch wieder einen Neuanfang wagen können. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen.